Vielen Dank, Frau Schmieding, für die nette Begrüßung. Ich darf Sie auch noch mal ganz herzlich begrüßen und meine Gäste gleich auch bitten, mit mir oben auf dem Podium Platz zu nehmen. Ich glaube, wir haben wirklich eine sehr gute Gelegenheit, was fortzuführen, was für mich gestern auch schon sehr beeindruckend war, dass nämlich gerade dann Debatten auch gewisse kontroverse Spannung entfalten. Bitte schön, Herr Delius, grüß Sie. Ja, sitzt schon. Herr Grimm ist auch da, kommt gleich, wunderbar. Sehr schön, dann setzen wir uns schon mal. Dass die Debatten, die wir hier führen, gerade dann spannend werden, wenn wir uns an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik bewegen. Also dass dort sozusagen der objektivierende Blick der Wissenschaft und den zum Teil subjektiv polarisierenden, engagierten Blick der Politik trifft, dass es da Reibungsflächen gibt und zum Teil auch die Notwendigkeit, Klärungen herzustellen. Ich denke, das können wir heute sehr gut nützen, weil wir hier eben mit Ihnen, Frau Willing, mit Herrn Grimm, der gleich noch dazukommt, zwei herausragende Vertreter der Wissenschaft haben und auch zwei Politiker, mit Herrn Fricke und Herrn Delius, die so sagen jetzt das, was Sie eben gesagt haben, wahrscheinlich auch noch mal ganz spezifisch aus Ihrer Sicht. Herr Fricke aus der Sicht langjährig für die FDP im Bundestag, Herr Delius für die Piraten gestartet im Abgeordnetenhaus von Berlin, mittlerweile Mitglied der Linken. Herr Grimm, herzlich willkommen, wenn Sie bitte Platz nehmen möchten. Dieter Grimm, ich stelle Sie noch ein bisschen ausführlicher vor, dann einfach in alphabetischer Reihenfolge. Frau Willing hat es ja schon hier vorgestellt. Herr Grimm ist emeritierter Professor für Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Er war von 1987 bis 1999 Richter am Verfassungsgericht und von 2001 bis 2007 war er Rektor des Berliner Wissenschaftskollegs, zu dem er als Permanent Fellow noch dazugehört. Also man kann sagen, wirklich ein herausragender Jurist, Vertreter seines Fachs. Otto Fricke, hatte ich schon gesagt, war 11 Jahre für die FDP im Deutschen Bundestag, war von 2009 bis 2013 Vorsitzender des Haushaltsausschusses und parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Und nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag arbeitet er als Rechtsanwalt und Berater. Und Martin Delius hat Physik studiert, war dann 2009 in der Piratenpartei eingetreten und wurde dort zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und von 2011 bis 2016 Mitglied hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Seit Anfang des Jahres ist er Mitglied der Partei Die Linke und Mitglied im Bundesvorstand des Forums Demokratischer Sozialismus. Frau Willing, ich steige gleich bei Ihnen ein, weil unser Thema ist ja heute Herausforderungen für Verfassung, für Demokratie und Rechtsstaat. Wenn man das so hört, was Sie uns sozusagen über die neurologischen Grundlagen des Wahlkampfs in den USA erzählt haben, dann wird einem schon ein bisschen schummrig, wenn man jetzt an nächstes Jahr an den Bundestagswahlkampf hier denkt. Weil eins setze ich voraus, wir haben dieselben Gehirne wie die Amerikaner. Die werden sich nicht sehr stark unterscheiden. Und ist das ein Vorgeschmack auf das, was wir hier auch erleben können? Womöglich werden?
Wir haben diese, also im Prinzip, ich sag mal, Pi mal Daumen, haben wir die gleichen Gehirnstrukturen. Natürlich gibt es immer kulturelle Unterschiede. Also es ist nicht immer eins zu eins dasselbe. Aber Ihre Frage zieht ja darauf ein Stück weit ab, so verstehe ich es, wird Framing, ne, und Framing, das besonders gut für das Gehirn begreifbar ist, oder Framing, das irgendwie ganz abstrakt ist und den Mitbürger eigentlich alleine lässt, wird das eine Rolle spielen? Das wird es. Und das hat es auch schon in den letzten Bundestagswahlen. Und tatsächlich ist es so, dass derzeit, wir haben uns das auch angeguckt, die Diskurse hier in Europa, der Unterschied populistische Diskurse und ich sag mal Mainstream-Diskurse, dass ideologische Framings, Werte-Framings, das begreifbar machen und auch fassbar machen von politischen Tatsachen und Anliegen und Wünschen, auf der populistischen Seite, ob es der linke ist oder der rechte Populismus, immer besser und effektiver wird und bei den, ich sag mal, Altparteien, Mitteparteien beim Mainstream über Jahre schon nachgelassen hat. Und ich glaube, da wird es eine Aufholjagd geben im Bundestagswahlkampf.
Das Beunruhigende an Ihrem Buch, vielleicht das noch als Hintergrund, ist ja, dass Sie zu dem Schluss kommen, also man kann diese Frames kritisieren, man kann sie analysieren, aber man kommt nicht ohne sie aus. Sie haben ja auch Clinton insofern eben sehr eindrücklich beschrieben als jemand, der zu seinem eigenen Unglück an die Aufklärung glaubt, also an die Kraft der Rationalität oder mit Habermas gesprochen, an den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Sollen wir uns das tatsächlich abschminken, ja, als politisches Konzept? Würden Sie so weit gehen?
So weit würde ich gehen. Also die Kognitionsforschung hat die klassische Vernunft im Prinzip zu Grabe getragen, schon vor längerer Zeit. Und das bedeutet nicht, dass Fakten nicht relevant sind. Das bedeutet nur einen neuen Blick, einen aufgeklärteren Blick auf eine gewisse Art und Weise darauf, wie Fakten von Menschen gedacht und verarbeitet werden. Und jeder, der heute noch davon ausgeht, dass ein Mensch Fakten rational, völlig außerhalb seiner Identität, seiner Psychologie, seiner Welterfahrung, der Diskurse, der Sprachbilder, rational Fakten durchackert im Kopf und dann rational sagt, so, das ist jetzt die Lösung, der würde tatsächlich ganz, ganz falsch liegen.
Dieter Grimm, ich denke, das muss Sie beunruhigen, es sei denn, Sie haben eine schnelle Antwort auf die Frage, wo im Gehirn die Verfassung sitzt.
Die Frage habe ich mir selber noch nie gestellt. Ich höre sie überhaupt zum allerersten Mal, aber irgendwo muss sie ja sitzen. Ein Bewusstsein dafür, dass es eine Verfassung gibt, die Bindungswirkung entfaltet, die Beachtung verlangt und die deswegen vielleicht auch einen Einfluss auf Politik hat, das muss ja irgendwo verankert sein, völlig unabhängig davon, ob man sie je gelesen hat oder nicht. Auch wenn man sie nie gelesen hat, weiß man ein bisschen davon. Jeder weiß wahrscheinlich, die Würde des Menschen ist unantastbar, auch wenn er nie ins Grundgesetz hineingeschaut hat.
Aber trotzdem besteht da ja eine ungeheure Spannung, weil die Sprache des Rechts ist eine rationale Sprache. Auch die Sprache des Grundgesetzes ist eine auf rationale Verständigung, auf vernunftorientierten Austausch von Interessen, von Ideen ausgerichtete Sprache. Sind das zwei Welten, in denen Sie unterwegs sind als Forscher? Sind die überberühren die sich, Herr Grimm?
Nein, aber die abstrakte Sprache des Rechts knüpft ja immer an konkrete Sachverhalte an und wird auch immer nur auf konkrete Sachverhalte appliziert. Sie ist deswegen abstrakt und generell, weil eine unendliche Vielfalt von im Moment des Erlasses des Rechts noch gar nicht vorstellbaren Fällen abgedeckt werden muss. Aber wenn es um Anwendung geht von Recht, geht es immer um einen konkreten Fall. Darf der Bundespräsident den Bundestag auflösen? Oder ist das Gesetz, das erlaubt, dass ein Flugzeug, das gekapert worden ist, abgeschossen wird, verfassungsmäßig oder nicht? Und diese Brücke muss man schlagen und die Brücke kann man natürlich auch sprachlich schlagen. Und ich nehme von dem, was Sie gesagt haben, auch mit, dass es auch für die Argumentation im Recht darum ginge, diejenige Sprache zu finden, die mehr davon plastisch macht und erlebbar macht, als wir es wohl möglicherweise üblicherweise tun.
Aber trotzdem, nochmal, ich will da hartnäckig bleiben. Wir haben viel auch gestern darüber gesprochen, dass womöglich in Politik und Gesellschaft Normen, Werte nicht mehr ihre Adressaten erreichen. Es ging auch viel um Kommunikationsbarrieren zwischen normativen Welten, Kommunikationsbarrieren zwischen reflektiertem Mainstream und dem sogenannten Populismus. Ist sicher ein Thema, was wir noch streifen werden. Also nochmal gefragt, kann auch eine rationale Konstruktion wie die Verfassung, das Grundgesetz, wo möglicherweise Gefahr laufen, die Gehirne, die ja Frau Wehling schonungslos beschrieben hat, nicht mehr zu erreichen. Die Adressaten sind ja dann nicht nur die Politiker, nicht nur die gelehrte Öffentlichkeit, sondern Bürgerinnen und Bürger. Und wenn die so im Gehirn verfasst sind, wie es gerade eben beschrieben wurde, dann mache ich mir da Sorgen.
Ich kann das natürlich nicht ausschließen. Aber wenn man die Bundesrepublik vergleicht mit anderen Ländern, die auch funktionierende Verfassungen haben, also nehmen wir mal die Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dann sieht man doch, dass in der Bundesrepublik etwas gelungen ist, was gar nicht leicht zu erklären ist, Sie können es vielleicht, dass die Verfassung einen ungeheuer hohen Stellenwert in der Politik einnimmt. Das ist für einen Verfassungsrechtler natürlich ungeheuer erfreulich. Es hat auch weniger gute Nebeneffekte. Ein weniger guter Nebeneffekt ist zum Beispiel, dass der politische Diskurs sehr schnell in verfassungsrechtliche Bahnen verengt wird. Man fragt dann nicht mehr, ist die Lösung, die angestrebt wird, gut oder schlecht? Ist sie finanzierbar oder nicht? Kriege ich dafür Konsens oder nicht? Sondern man zückt sofort die große Waffe verfassungswidrig oder aber verfassungsrechtlich verlangt. Das ist eine Verengung. Mir geht es aber im Augenblick darum zu zeigen, welch ungeheuer hohen Stellenwert in der Politik in Deutschland die Verfassung einnimmt. Und sie geht über das, was sie juristisch leistet, nämlich dafür zu sorgen, dass sich die Politiker einigermaßen im Rahmen der Verfassung halten, weit hinaus. Sie ist eine stark identitätsbildende Kraft in Deutschland. Und das findet man in wenig anderen Ländern. Auch in Ländern, in denen die Verfassung gut funktioniert, juristisch ihr Werk tut sozusagen, gehört sie nicht sozusagen zum Identitätshaushalt einer Gemeinschaft. Man liebt die Verfassung. Das ist jetzt übertrieben gesagt. Man liebt die über die Verfassung nicht. Das ist bei uns gekommen. Ich habe Erklärungen dafür, warum es so gekommen ist. Und deswegen würde ich Ihre Frage so beantworten, dass wir vielleicht, solange das so bleibt, ein bisschen besser gefeit sind gegen die Tendenzen, die Sie beschrieben haben aus Amerika und die ich natürlich auch in Amerika deutlich gespürt habe.
Aber Frau Willing, genau dazu. Das wäre im Grunde die Idee, dass eine abstrakte Konstruktion, ein Normenkonstrukt wie die Verfassung auch irgendwo erlebbar im Gehirn sein sollte. Ja. Wenn tatsächlich sowas wie Verfassungspatriotismus, wichtiges Wort bei uns hier, erzeugen könnte.
Also alles, was abstrakt ist, auch in der Sprache, auch in der juristischen Sprache, ist immer über, auf eine oder andere Art und Weise über sogenannte neuronale Metaphern angebunden an direktere Konzepte, denn andernfalls ist es für das Gehirn nicht denkbar langfristig. Aber weil wir schon bei diesem Thema sind, ich komme aus einer Familie, da wimmelt es von Juristen. Also ich sitze am Frühstückstisch, mein Vater war Richter, meine Mutter hat Jura gemacht, meine ältere Schwester ist Juristin. Das heißt, ich bin das schwarze Schaf, ich habe mich da ausgeklinkt und habe es jetzt immer wirklich zu tun mit diesem Argument, ja, Elisabeth, wie ist denn das? Man kann doch auch ganz, in Jura ist das doch so, man ist da doch ganz rational. Und da habe ich mal gesagt, naja, wie ist denn das mit dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmergesetz? Sagt mein Vater, ja, das ist ganz, ganz faktisch. Sag ich, nee, ist es aber nicht. Nur weil es im Gesetz steht, ist es nicht immer faktisch oder objektiv. Es kann auch dort ideologisch geprägt sein. Ein Arbeitnehmer nimmt etwas, nehmen ist seliger denn geben. Er nimmt nämlich die Arbeitsstelle und der Arbeitgeber, der gibt die Arbeitsstelle. Das heißt, wir haben es hier mit einem Framing zu tun, das eine moralische Bringschuld impliziert. Von Seiten des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber. Man könnte das auch anders reden, denken und juristisch festhalten. Man könnte sprechen vom Arbeitserbringer und Arbeitsbezieher. Dann setzt man den Fokus auf das Arbeitsprodukt, das geschaffen wird. Und solche Gespräche sind in meiner Familie üblich. Und insofern, also ich, es gibt also auch da wieder ganz viele unterschiedliche Facetten.
Herr Fricke, um jetzt den
in die Niederung der Politik.
Ja, so wollte ich es gar nicht sagen. Wir sprechen ja über Gehirne, die sind alle irgendwie ähnlich. Aber wie werden Sie vorgehen? 2017 wollen Sie aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in den Bundestag. Arbeiten Sie schon an den Frames oder glauben Sie an die, also an die aufklärerische Kraft des liberalen Gedankens?
Naja, jetzt könnte ich sagen, das könnte ich es mir sehr leicht machen und sagen, das hängt davon ab, wen ich in der Bevölkerung erreichen will. Ich muss ja sehen, wenn ich in einer bipolaren politischen Entscheidung bin, wie in den USA, habe ich ganz andere Auswirkungen, wo ich sehen muss, ich muss ja gar nicht für bestimmte Gruppen argumentieren, die habe ich eh in Anführungszeichen im Sack. Hier in Deutschland, glaube ich, muss ich ganz anders argumentieren. Und was mir eben auffällt an der Stelle ist, die Frage, die sich im Wahlkampf auch zeigen wird, wie nehme ich den, ich sage das bei meinem Vornamen sehr gerne, den Otto-Normalverbraucher sprachlich eigentlich noch mit? Wie erreiche ich ihn überhaupt? Wie kann ich bei ihm überhaupt noch framen? Schaffe ich das, dass ich bestimmte Begriffe setzen kann? Ich sage jetzt mal mit intellektueller Anstrengung, die dann finde ich, glaube, dass das wird dann die Aufgabe in Zukunft sein, nicht zu sagen, ich muss aufklärerische Gedanken in der Kommunikation nutzen, sondern wie nutze ich die aufklärerischen Gedanken, um den richtigen Frame zu finden, meinem hehren Ziel dann Folge zu leisten. Und das wird die schwierige Aufgabe sein, hier Bilder zu bekommen, die richtig sind, hier zu sehen, was wollen wir eigentlich zukünftig erreichen. Und da ist mir in Deutschland so ein bisschen bange, weil wir eine europäische Tendenz in Deutschland ja jetzt auch haben, zu sagen, früher war alles einfacher. Wenn wir das so wieder machen wie früher, dann haben wir es auch wieder so schön und so gut wie früher, was ich persönlich bezweifle. Und die Frage wird für meine Partei mit Sicherheit sein, wie komme ich weg von dieser Rückwärtsgewandtheit hin dahin, einen positiven Frame, wenn wir in diesem Denken bleiben, für die Zukunft zu zeichnen. Was kann dieses Land, was können wir hier gemeinsam erreichen, was ist gemeinsam, wie verstehe ich Gemeinschaft besser? Das sind so die Dinge, mit denen wir uns da befassen müssen. Es wird weniger, nach meiner Meinung, in dem Wahlkampf um Details an der Stelle gehen. Das ist für mich auch etwas, was für mich im Wahlkampf immer das Frustrierendste war. Die Rollade in einer Kommunikation mit dem Otto-Normalverbraucher geht nach 10 Sekunden runter, wenn du auch nur einen Fachbegriff benutzt hast. Sie bleibt oben, wenn du Worte benutzt hast, die jedenfalls erstmal angenommen werden, auch emotional. Letzte Schwierigkeit, die ich nur erwähnen will, ist, die Diskussion, die wir in dem, wir haben das jetzt nicht angesprochen, Political Correctness in dem Zusammenhang haben. Nämlich wenn du merkst, dass du als Politiker bestimmte Worte nicht benutzen kannst und darfst, die du aber eigentlich benutzen musst, um den anderen erst einmal abzuholen. Dann wird es sehr, sehr schwierig und dann wird es auch für das Framing nach meiner Meinung sehr schwer.
Herr Delius, anderer Ansatz, parteipolitisch gleiche Erfahrung. Also ich meine, das Konzept des Sozialismus war ja auch seit seiner Entstehung immer sehr bewusst im Blickpunkt, aber gerade sehr bewusst auch darauf, sein Konzept sehr genau auf Adressaten hin auszurichten und eine Sprache zu sprechen. Sie haben das eben genannt, das ist ein ganz altes Beispiel aus der linken Demokratiediskussion. Auch sprechen wir jetzt von Arbeitgebern, die dem Kapitalisten ihre Arbeit zur Verfügung stellen, oder eigentlich von Arbeitnehmern. Das geht ja bis in die Bonner Republik, wo das auch schon mal in den 70er Jahren so auftauchte. Wie beurteilen Sie so einen Forschungsansatz jetzt aus Ihrer praktischen politischen Sicht? Können Sie damit arbeiten? Ist das was, was Sie so oder einfach zur Kenntnis nehmen?
Also zur Kenntnis nehmen von Seiten der Politik, das ist
ja, weil Donald Trump darf es ja noch nicht wissen, was hier.
Also ich glaube, Donald Trump hat, ohne jetzt ihre Arbeit kleinreden zu wollen, seine eigenen Leute, die solche Mechanismen sehr gut auch beschreiben und nutzen können. Also nicht umsonst spricht seine Kampagnenmanagerin mit ihm über die Medien. Das war jetzt letztens ein schöner Abriss aus, ich weiß gar nicht, der New Yorker hat darüber geschrieben, wie man eigentlich auf Donald Trump einwirkt, indem man mit ihm über die Medien redet und nicht in Meetings. Für 2017 wird das ein großes Thema sein. Wir gehen auf den meiner Meinung nach ersten echten Social-Media-Wahlkampf zu in Deutschland. Das heißt verkürzte Aussagen, das heißt Denken und Reden und Lesen und Informieren in Überschriften. Wir kennen das alles aus der Diskussion der letzten Jahre um Facebook, um Medienrezeption und wie man seine Botschaft oder ihre Botschaft an den Mann bringt oder an die Frau. Ich glaube, es gibt sowas wie ein gutes und wie ein schlechtes Framing. Ich glaube, wir kommen ohne Framing, so heißt es jetzt, habe ich gelernt, nämlich das Deabstrahieren von komplexen Sachverhalten sowieso nicht aus. Am Ende ist es sowieso, also so verstehe ich meine Aufgabe der letzten 5 Jahre, auch die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern im besten Sinne, das, was sie davor finden in ihrem täglichen Job, den andere nicht machen können, weil wir eine arbeitsteilige Gesellschaft haben, so einfach und so erfahrbar wie möglich zu erklären und rüberzubringen, um wiedergewählt zu werden, um politische Lösungen zu transportieren, um politische Probleme zu analysieren, so dass die breite Bevölkerung das versteht. Und wenn das heute Framing heißt und wir mehr darüber wissen, wie es wirkt, dann kann das auch zum Guten wirken. Dann kann es vielleicht auch statt einer Framing, statt einem Framing, das motivationstechnisch Angst benutzt, so wie ich es jetzt erfahre, ganz oft in der öffentlichen Diskussion um ganz abstrakte Sachverhalte wie die sogenannte Flüchtlingskrise und Ähnliches. Vielleicht auch ein Framing, was so etwas wie Nächstenliebe oder der Wunsch nach einer positiven, glücklicheren Gesellschaft als Motivation, als Grundlage hat, entsteht und benutzt wird.
Ach, trotzdem, das muss doch für Sie eine große Enttäuschung sein. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, als wir hier vor 2 Jahren jetzt angefangen haben, auch die Entwicklung gerade der Digitalisierung im politischen Diskurs zu beleuchten. Da war noch eine ganz andere Hoffnung im Raum. Also ja. Damals in Köln, letztes Jahr auch hier schon in der Bundespressekonferenz. Also die Erwartung, dass gerade digital über Plattformen dezentral geführte Diskurse eine Differenzierung des Politischen herbeiführen. Ich glaube, gestern haben wir hier erlebt, also unisono den Eindruck, gerade einer krisenhaften Zuspitzung, dass diese Differenzierung ausgeblieben ist, zugunsten eigentlich nur eines binären Codes noch. Establishment, Nicht-Establishment. Dabei, nicht dabei, dafür, dagegen. Also komplette Vereinfachung, Trivialisierung zum Teil, Stichwort Populismus. Mhm. Das muss gerade für Sie doch, wo Sie auch aus dieser Idee der Liquid Democracy kommen, also einer sehr agilen, differenzierenden Argumentation über digital gestützte Kommunikationsmöglichkeiten, eine sehr, sehr herbe Enttäuschung, wirklich auch ein Absturz der Utopie sein, oder?
Ich habe von dieser Utopie, durch das Internet wird jetzt alles besser und die Gesellschaft freier und demokratischer sowieso nicht viel gehalten. Also wenn man sich das anguckt, muss man für jede Weiterentwicklung von freiheitlich-demokratischen Gesellschaften hart kämpfen. In den meisten Fällen in der Vergangenheit, in der Geschichte, hat es leider auch Blutvergießen bedeutet. Soweit würde ich heute nicht gehen, aber der Kampf war eigentlich immer auch argumentativ zu tun und den zu kämpfen. Wir hatten diese Situation, eine sehr bequeme Situation, dass das Internet, wenn man es so ausdrücken will, halt noch nicht so eng verzahnt war mit der sogenannten analogen Welt, mit der Lebenswirklichkeit der Menschen. Man konnte eher Nischen denken. Aus 2009, als wir angefangen haben, uns in der Piratenpartei zu organisieren und zu engagieren, da waren die politischen Themen, die heute auch teilweise wieder auf der Tagesordnung sind, Urheberrecht, Netzzensur, Vorratsdatenspeicherung, das einzige und das vorherrschende Thema im Netz. Ja, da konnte man sich eben auf diese technologiebasierten politischen Probleme konzentrieren. Inzwischen geht es aber um Menschlichkeit im Netz. Und wie eine menschliche Gesellschaft funktioniert und miteinander kommuniziert, auch in Zeiten von extrem verkürzten Dialogen, in einer Stimme dazu, einer Eskalation, einer Diskurseskalation, die ich so hätte mir auch nicht vorstellen können vor 5 Jahren. Und das ist ein wesentlich komplexeres Problem, das man erstmal lösen muss, bevor man wieder anfängt, über Demokratietools im Netz zu reden.
Herr Grimm, ich habe noch mal ein bisschen geblättert und bin auf Ihre Antrittsvorlesung von 1980 an der Frankfurter Goethe-Universität damals gestoßen. Ich bin selber kein Jurist, habe da auch viele Fachbegriffe erstmal mir erschließen müssen, aber ein Satz ist mir hängen geblieben. Da schreiben Sie, die Legitimität der Mehrheitsregel hängt davon ab, dass die Minderheitsmeinung als prinzipiell gleichberechtigte Alternative präsent bleibt. Also im Grunde die Forderung aus juristischer Sicht. Andreas Voskuhle, der amtierende Präsident des Verfassungsgerichts, hat das unlängst auch noch mal in einem Interview mit Stefan Detjen hier mit seinen Worten gesagt. Also der Blick auf die Minderheit als die mögliche Mehrheit von morgen. Als das scheint offensichtlich ein sehr prägender Gedanke auch in der Geschichte des Verfassungsgerichts zu sein. Wenn wir jetzt erleben, also wie, und ich glaube, da ist auch noch mal Frau Willings Vortrag sehr inspirierend, wie im Grunde die Diskurse immer weniger komplex, immer weniger in Alternativmöglichkeiten geführt werden. Auch hier wieder Stichwort Alternativlosigkeit, ein Aspekt, den wir in der politischen Diskussion aus ganz anderer Richtung hören. Kann man da nicht schon von einer Krise, also dieses, ich sag mal, Verfassungsgedankens sprechen? Also Mehrheiten immer zu behandeln im Hinblick auf die Minderheiten, die morgen womöglicherweise wieder Mehrheiten sein werden, die wir aber heute entsprechend dieser binären Codes, auf die wir immer mehr zurückgreifen müssen, als vielleicht Populisten exkludieren. Wie stehen wir da aus Ihrer Sicht im Moment da?
Gut. Also der Gedanke, den Sie dort gelesen haben, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man noch etwas liest, was ich vor 40 Jahren geschrieben habe.
Reiner Zufall.
Aber der Gedanke ist ja, glaube ich, nicht veraltet. Nicht? Denn die Demokratie funktioniert nach einer Reihe von Prinzipien, aber ein Fundamentalprinzip für das Funktionieren der Demokratie ist die Differenz von Mehrheit und Minderheit. Und man weiß nie genau im Voraus, ist man bei der Mehrheit oder ist man bei der Minderheit. Und deswegen ist die Grundfrage der Demokratie eigentlich, wie bringe ich die Minderheit dazu, dass sie, obwohl sie überstimmt worden ist und sich mit ihren Überzeugungen und Interessen nicht durchgesetzt hat, trotzdem dabei bleibt und nicht zur Revolution greift. Und dazu müssen ja Vorbedingungen existieren. Und die Vorbedingungen, das ist ein ganz altes Thema in der Demokratie, die Vorbedingungen sind doch ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Homogenität. Der Gedanke ist ein bisschen in Misskredit geraten, weil man vorschnell gedacht hat, die muss aus dem Religiösen kommen oder die muss aus dem Ethnischen, aus der Volkszugehörigkeit kommen. Die kann von allen möglichen Faktoren her bestimmt sein, aber der Umstand, dass ich um dieses Problem, warum bleibt die Minderheit dabei und erträgt, dass ihre Auffassung nicht zum Zuge kommen, die setzt eine gewisse Homogenität voraus und sie setzt eben auch die Chance voraus, dass man bei der nächsten Gelegenheit wieder in der Mehrheit sein kann. Das gilt, glaube ich, für alle Demokratien. Das gilt für die amerikanische und für die deutsche. Und das gilt in Südamerika, wo immer. Und nun aber konkreter zu Ihrer Frage. Die Bedingungen scheinen schlechter zu werden dafür. In Amerika sind sie im Moment zu einem hohen Maße verspielt. Ich habe Amerika niemals so fundamental gespalten gesehen wie seit, sagen wir, 10, 12 Jahren. Immer ist es so gewesen, dass die eine große Partei die andere große Partei zwar als die schlechtere betrachtet, aber nicht als den Untergang des Landes, das Ende der amerikanischen Stärke. Das ist im Moment so und in dieser Weise wird argumentiert. Aber wir müssen gar nicht nach Amerika gehen. Das, was wir in Polen erleben und in Ungarn erleben, ist dasselbe. Und auch in anderen Ländern, auch Ländern, die uns nahe sind, ist eine Tendenz in Gange, bei der Konkurrenten oder Gegner in Feinde überführt werden oder sich gegenseitig in Feinde überführen. Und wenn diese Tendenz anhält und sich durchsetzt, dann sind die Bedingungen für Demokratie außerordentlich erschwert. Bei uns sehe ich bisher nur leiseste Anklänge, aber Anklänge sehe ich immerhin.
Können Sie das ein bisschen konkreter machen?
Ja, nun, wir haben eben auch zum ersten Mal eine Partei, die auch eine Freund-Feind-Einstellung hat und die nicht nur ganz marginalisiert an einem der Ränder ist, sondern stärker in die Mitte vordrängt, aber immer noch bei weitem nicht in der Art und Weise, wie wir das in Frankreich beobachten oder in Spanien oder in anderen Ländern beobachten. Ein bisschen sind wir in der gegenwärtigen Weltsituation nicht auf der Insel der Seligen, aber vielleicht auf der Insel derer, wo manche Strömungen noch nicht richtig angekommen sind und hoffentlich nicht Raum greifen werden.
Nochmal auf den Aufsatz oder auf den gedanklichen Hintergrund Ihres Aufsatzes aus den 80er Jahren, der so lange auch noch nicht her ist. Das sind ja letztendlich auch nur ein paar Jahre. Und da schaue ich in Richtung der Politiker. Also auch in den 80ern, wenn man das liest, war ja zum Beispiel sozialistisches Denken, ja, 1980 noch tatsächlich eine denkbare Alternative im Sinne einer auch gesellschaftspolitischen Alternative, eine mögliche Mehrheit der Zukunft. Ist der Sozialismus da, Herr Delius, nicht wirklich als alternative Ressource aufgebraucht? Hat sich da nicht tatsächlich ein Wechsel vollzogen, dass das in dem Sinne, wie jetzt Herr Grimm beschrieben hat,
nicht mehr möglich ist? Ich hoffe mal nicht. Nein, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir sind ja jetzt in der Situation, wo wir hatten ja einen real existierenden sozialistischen Staat.
Wir erinnern uns.
Ja, ich persönlich auch noch.
Erinnerst
du dich? In der wir haben eine Situation, in der das stark aufgearbeitet wurde. Also es fangen ja auch nicht mehr so bei meiner neuen Partei Spitzen wie irgendwie SED-Nachfolgeveranstaltungen. Das hört man immer weniger. Die Linkspartei wird entdämonisiert. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns schon stark auseinandergesetzt haben mit der Vergangenheit der DDR auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, dass daraus auch in einem Fachdialog, in einem Fachdiskurs im politischen Raum wieder eine Chance, sich auch neu auseinanderzusetzen mit den Ideen des Sozialismus, mit den systemischen Fragestellungen, die da dahinter stehen, möglich wird und geübt wird. Ich glaube aber, dass wir im Moment es wurde ja vielfach beschrieben, durch diese Einengung auf immer mehr globale Fragen. Ja, also wenn ich über Bildungspolitik diskutiere, im Berliner Raum, dann ist es plötzlich wieder die Flüchtlingsfrage, die eine Rolle spielt. Ja? Also wie viele Turnhallen werden benutzt als Notunterkünfte, anstatt man sich über die durch positiven Entwicklungen mal unterhält im Rahmen der Rahmenlehrpläne zum Beispiel. Das ist alles viel zu kompliziert. Es wird immer auf globale Fragen verengt. Da würde ich Herrn Grimm vielleicht ergänzen. Die Sicht der Minderheit oder die Motivation der Minderheit dabei zu bleiben bei der Demokratie hängt natürlich auch von dem differenzierten politischen Diskurs ab. Also wenn ich sehe, meine Meinung zur Frage kapitalistische Staatsordnung oder nicht, wird jetzt nicht ernst genommen, aber dafür geht es in der Bildungspolitik bergauf. Dass ich das wahrnehme als Minderheit, hängt ja auch davon ab, was kommuniziert wird. Auf die Verengung auf immer mehr globale Fragestellungen macht es dann natürlich schwer, das Positive, Erreichte zu transportieren oder ausdifferenzierte Problemanalysen zu betreiben, wie die meiner Meinung nach die Grundlage für, was Sie Sozialismus nennen möchten, die systemischen Fragestellungen sind. Wenn wir, ich war bei der Frankfurter Buchmesse auch auf einem ähnlichen Panel, da ist ja die Abschaffung der Demokratie ist ja gerade hip. Entweder sind es die Rechten oder es ist die Digitalisierung. Zum Thema Digitalisierung werde ich dann immer gefragt, naja, wenn jetzt unsere Gesundheitsdaten alle weitergegeben werden, und das ist ja alles schlimm, weil unsere Handys nehmen die ja automatisch auf und so weiter, und dann können wir ja gar nicht mehr am Diskurs teilnehmen. Ja, dagegen können wir aber was tun, indem wir zum Beispiel unseren Krankenkassen verbieten, diese Gesundheitsdaten in dem Sinne zu verwenden. Ach ja, das ist eine systemische Frage, auf die ganz viele gar nicht kommen, weil es am Ende nur um die Vorherrschaft amerikanischer großer Firmen geht und ob wir das wollen oder nicht. Also eine Globalisierung aus ganz vielen politischen Themenbereichen, die eine systemische Analyse und dann eben auch ein systemkritisches politisches Handeln erstmal sehr schwierig machen. Ich hoffe aber, dass wir dahin wieder kommen.
Otto Fricke, dazu? Also erstens würde ich sagen, bei der Frage, ob das ein real existierender Sozialismus war oder irgendein Versuch dessen, was man mal als Sozialismus gestartet hat, dann irgendwo über die Zeit zu retten, darüber könnte man wahrscheinlich auch lange diskutieren. Und ich würde auch gar nicht an der Stelle die Frage so sehr verneinen, dass der Sozialismus da weg ist, selbst als Liberaler, sondern die Frage ist, was von dem, was Sozialismus ausmacht, ist das, was wir als Gesellschaft dann als Ziel auch haben wollen. Wir definieren das oft über das Wort Gerechtigkeit. Also da wäre ich bei der Frage Sozialismus, bin ich sehr vorsichtig, auch wenn ich unsere gesellschaftliche Entwicklung dagegen werde ich sehe. Was mir aber wichtig erschien, war ein Satz für die Frage Demokratie, das mit dem Erreichten. Ich meine, das ist das, was wir uns gar nicht bewusst machen. Das Erreichte der Politik spielt keine Rolle. Auch bei dem, was Sie gesagt haben zum Wahlkampf. Da ging es doch null um die Frage, was haben wir in den letzten Jahren erreicht? Da ging es null um die Frage, was haben Republikaner erreicht? Oder dass Clinton wirklich noch sagt, was haben die Demokraten erreicht? Und wenn wir das in Europa mal sehen, die erfolgreichste Partei der Nachkriegszeit, nach meiner Meinung, ist die Sozialdemokratie. Wenn Sie sich das Programm der Sozialdemokraten Europas aus Mitte 50er Jahre angucken, was die gefordert haben, was die gewollt haben, was kommen soll, können Sie fast überall einen Haken machen. Wo sind Sie in den Umfragen, obwohl Sie das erreicht haben? Runter. In den Niederlanden wird jetzt eine Wahl stattfinden, da sind Sie im Moment bei 8-9% in den Umfragen, die einstmals große sozialdemokratische Partei. Das spielt keine Rolle, sondern es spielen Ängste eine Rolle. Spielt die Frage eine Rolle? Ich habe Angst ja nicht vor dem, was tatsächlich ist, sondern vor dem, was kommen könnte, was da sein könnte. Und das ist für mich im Moment das, wo ich am meisten mich mit beschäftige. Was sind die Ängste? Muss ich als Politik diese Ängste dann aufnehmen? Ich glaube, ja. Die Frage ist, mit welcher Antwort? Weil da würde ich dann sofort sagen, da sind die Antworten, die von der extremen Seite kommen, die schlimmen, weil sie verstärken die Ängste noch und sagen dann, jetzt habe ich eine einfache Antwort. Aber ich muss die Ängste wahrnehmen, muss sagen, hier, da kommst du aber nur raus, indem du entweder dieses oder jenen, jetzt bleibe ich wieder in der Sprache, diesen oder jenen Frame dann auch aufzeichnest.
Frau Wehling, ist der Umgang mit solchen Ängsten, ist das eigentlich noch Politik oder schon Hirnforschung?
Sowohl als auch. Also in meinem Leben vermischen die beiden sich ja stark. Also zu den Ängsten, ich kann Ihnen das ganz konkret machen. Ich habe ja vorhin schon darauf Bezug genommen, dass wir wissen, dass zumindest immer ein Großteil politischer Ausrichtung und der Frage, wie kann ein Mensch politisch angesprochen werden, hat damit zu tun, wie sein Gehirn gebaut ist. Und wir wissen, dass konservative und progressive Unterschiede im Gehirn haben. Und ein Aspekt ist die Ekelsimulation und zwei weitere Aspekte sind, dass Konservative einen größeren Bereich für Angst und Aggression haben.
Ist man darauf festgelegt?
Mhm. Genau.
Man kann das also nicht überwinden?
Doch, das nennt sich die Plastizität des Gehirns. Das Gehirn kann sich verändern durch positive und negative Erfahrungen. Also zum Beispiel führen ja Traumata, psychologische Traumata dazu, dass also physisch, neuronal sich das Gehirn dahingehend verändert, dass man zum Beispiel ängstlicher wird, aggressiver und so weiter. Und Empathie. Progressive haben ein größeres Zentrum, mehr Kapazität für Empathie, kann auch abgebaut und gelernt werden. Also abgebaut wird Empathie, wenn man viel Gewalt konsumiert, zum Beispiel über Filme, zum Beispiel indem man in einer Familie aufwächst, in der Gewalt praktiziert wird, was auch immer. Das heißt, da baut das Gehirn physisch Empathie ab, weil man das sonst als Mensch nicht aushält. Und man kann Empathie lernen, indem man wohlwollend, fürsorglich mit anderen umgeht, zum Beispiel Säuglinge, mit denen viel interagiert wird, viel Mimik, viel Nachahmen. Das steigert die Empathie im Gehirn. So, und ich mache es jetzt rund. Tatsächlich ist es so, weil Sie hatten es ja wegen der Angst angesprochen und ist das Politik oder Gehirnforschung. Es wird immer der Fall sein, dass wenn Sie Angst anstoßen in der Bevölkerung, Ihnen diejenigen, die ideologisch streng sind, die eher erzkonservativ situiert sind, ihn hinrutschen und auf die Angst reagieren. Ebenso auf Aggression. So, und immer wenn sie Empathie ansprechen, dann sind wir auch bei dem, was Sie sagten. Wenn wir Empathie ansprechen, dann sprechen sie die Gehirne an, die mehr Empathie leben im Alltag. Und damit sind sie dann eher hin bei einer Geschichte der positiven, progressiven Politik. Das hat ja Obama gemacht, das Empathiedefizit. Der hat ja als Framing richtig auf der Metaebene de facto ausgerufen, ein Empathiedefizit unter den Amerikanern, das dazu führt, dass man nicht gut und anständig miteinander umgeht. Also Framing kann Angst sein, Framing kann Empathie sein, Framing kann auch jetzt gar nicht so mit diesem Kern Grundemotionen zu tun haben, das gibt's in jeder Couleur.
Das würde aber doch dann bedeuten, und ich meine es wirklich vollständig ironiefrei, dass in Wahlkämpfe der Zukunft Elemente eines therapeutischen Diskurses einfließen müssten, ja, sofern ich noch tatsächlich Leute erreichen will, die unsicher sind. Nehmen wir zumindest die Wechselwähler. Also ich müsste mir ja dann Gedanken machen, wie ich deren Disposition in irgendeiner Weise noch erreiche. Und über einen normalen, rationalen Diskurs, das nehme ich als Ihre These mit, wird das nicht funktionieren. Mhm. Früher hat man das nur Demagogie wahrscheinlich genannt, weil das so seine sehr starke Anklänge von instrumentellem Kommunizieren hat. Sehen Sie da keine, also es ist ja eine Schwierigkeit. Also wenn ich überzeugen möchte, dann möchte ich ja eigentlich mit guten Gründen überzeugen. Das sagen wir ja nicht so daher. Wir wollen ja eigentlich mit, ja, eben dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments jemanden überzeugen, weil es eben zwanglos geschieht. Aber das, was Sie sozusagen als Notwendigkeit beschreiben, ist ja tatsächlich noch eine Stufe darunter, eine Ebene einzuziehen, die so zwanglos und ungezwungen nicht mehr ist.
Also die Frage ist ja, wen Sie überzeugen wollen. Und Sie werden zum Beispiel, wenn Sie es mit jemandem zu tun haben, der eher progressiv ist, dann werden Sie den nie mit konservativen Ideen überzeugen. Aber die Mitte, und wir haben uns das für Deutschland angeschaut, 29% der Wechselwähler in der Mitte in Deutschland sind, das nennt sich ideologisch bikonzeptuell. Ideologisch bikonzeptuell sein bedeutet, dass man sich aus zwei Weltsichten
streift. Klingt etwas pathologisch, aber
und, schön, ja, das sind jetzt, ist halt jetzt die Wissenschaftsslangs, ne? Kann ich nur auch nicht. Ich versuche ja hier mal immer alles schon ganz alles einfach
gut.
Und so. Ne? Basic level cognition, aber. Also, diese ideologisch bikonzeptuelle Mitte, es ist ja nicht so, dass Menschen, die in der politischen Mitte sitzen, keine Werte haben oder ein ideologisches Vakuum sind. Es ist auch nicht so, dass ihnen Politik völlig vorbeigeht, sondern sie sitzen in der Mitte, weil sie ideologisch hin und her gerissen sind zwischen zwei Weltbildern, dem eher streng, wo jeder ein bisschen mehr für sich selber sorgen soll und Disziplin entwickeln soll, und das geht nur über Wettkampf und dann wird schon alles gut, stark vereinfacht, und dem eher fürsorglichen, wo man sagt, mit Empathie und Kooperation, jedem soll es gut gehen, der Mensch darf nicht leiden, so. In ihrer Übersteigerung werden beide Systeme schlecht. So ist das ja immer mit Werten. Was man zu viel macht, zu viel des Guten wird immer schlimm. Da kann man bei dem strengen System zu einem System gehen, wo die Menschen leiden, weil ihnen nicht mehr gegeben wird, was sie brauchen, also gar nicht mehr. Und das ist dann irgendwie abusive. Und bei dem Fürsorglichen kann man Menschen auch zu Tode kuscheln. Also daher haben wir diesen politischen Streit. Jemand in der Mitte, der findet beide Systeme irgendwie richtig. Und den holen sie da ab, wo sie politisch herkommen. Und deswegen hat Framing ganz viel damit zu tun, sich politisch ehrlich zu machen. Sich einen Moment hinzusetzen und zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Sicht auf die Welt, wenn ich mir diese Arbeitslosenzahlen angucke. Wieso ist mein politischer Vorschlag dazu ganz anders als der von meinem Gegner? Und sich da wirklich ehrlich zu machen, was ist denn mein Blick auf die Welt? Und das dann transparent zu machen über die richtigen Frames. Da liegt sozusagen Gold begraben, auch für die Demokratie, weil es ist ja demokratischer, sich ehrlich zu machen und wirklich zu sagen, was man meint, als immer eher abstrakt so auf Abstraktdiskursen zu surfen, wo man eigentlich ja auch oft, ich weiß nicht, ich kenne die Geschichte von Mark Twain, sein Verleger schreibt ihm einen Brief und sagt, schreib mir bitte mal 2 Seiten in 2 Tagen. Und er sagt, in 2 Tagen kannst du 30 Seiten kriegen, für 2 Seiten brauche ich 30 Tage. Und das ist natürlich in der politischen Debatte und auch in der Berichterstattung im Übrigen nicht anders. Natürlich fällt es uns allen viel schwerer, deutlich und klar und einfach zu sprechen. Basic level cognition ist richtig harte Arbeit. Ne? Und das sind jetzt einfach noch so ein paar Aspekte.
Das wissen auch die Journalisten im Raum. Herr Grimm dazu.
Ja, ich wollte Sie jetzt nicht arbeitslos machen, aber es drängt mich dazu, Ihnen auch eine Frage zu stellen, wenn ich darf. Also eine Tendenz, die ich mit großer Besorgnis beobachte, ist, dass sich unser politischer Diskurs zusehends und vorschnell moralisiert. Das heißt, es werden sehr schnell Probleme in moralische Kategorien von gerecht und ungerecht, gut oder böse gefasst. Und die Frage müsste ja doch zunächst immer mal sein, warum sind die Dinge, die ich kritisiere, so wie sie sind? Und von der Antwort auf diese Frage kann ich dann zu Antworten kommen, die nicht einfach im moralischen Urteil gut oder böse stecken bleiben. Ich sehe auch, warum vorschnell moralisch geurteilt wird, weil die Probleme, die wir politisch zu lösen haben, immer komplexer werden und immer schwerer verständlich werden, sodass es natürlich nahe liegt, zu einfachen Kategorien zu greifen. Aber die Frage müsste erstmal sein, warum sind die Dinge so, wie sie sind und was kann ich tun, um sie zu ändern, um sie im Sinne dessen, was ich für richtig halte, zu ändern. Ist das chancenlos? Oder?
Nein, das ist nicht chancenlos. Und ich glaube, und die Arbeit, die man dazu macht, zu der Frage, wieso, weil es ist ja tatsächlich so, wenn wir uns unterschiedliche politische Probleme und Sachverhalte angucken, dass die Menschen mit unterschiedlichen Antworten aufwarten. Ne? Und das ist ja nicht immer, dass man nur sagt, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Wir haben ja ein riesiges moralisches Problem, das klingt immer gleich so hochtragend. Sondern das ist ja einfach nur so ein bisschen die Frage, wie denkt man, ist die Welt, wie denkt man, ist der Mensch von Natur aus? Was will man im Menschen fördern und wie macht man das? Das sind immer so diese vier Parameter und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Antworten. Und das muss nicht immer mit dem großen Zeigefinger kommen. Das muss nicht immer mit dem Ausruf kommen, jetzt geht die Welt zugrunde und Deutschland ist am Ende, weil jetzt ist alles schlecht oder so. Das nicht, aber ich glaube schon, dass man wird nie daran vorbeikommen, dass die unterschiedlichen Blickwinkel auf die Situation natürlich immer eine Rolle spielen. Und das aber, wie gesagt, ist nicht das Moralisieren. Das ist eher ein, ich mache mich begreifbar. Und wenn ich ein politisches Problem sehe, und es ist ein Problem, dann mache ich zumindest für meinen Mitbürger begreifbar, wo ich herkomme gedanklich damit.
Ich wollte hier Sie mal einbeziehen, weil ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es sich wirklich lohnen wird, die Debatte auch zu öffnen. Schließlich, das haben wir auch in den Diskussionen gestern gemerkt, ist ja auch Ihre Konferenz. Also ich bitte Sie jetzt hier, melden Sie sich, stellen Sie sich kurz vor, befragen Sie das Panel, weil ich glaube, das ist jetzt eine Gelegenheit, viele Dinge, die ja dann auch eben sehr kompliziert sind, gemeinsam mit Ihnen vielleicht nochmal in Erklärung zu bringen. Wir würden uns jedenfalls über rege Teilnahme sehr, sehr freuen. Bitte, die Dame hier vorne, stellen Sie sich kurz vor und los geht's.
Johanna Nisito, Friedrich-Ebert-Stiftung, erstmal vielen Dank für dieses erkenntnisreiche Panel und auch den Vortrag. Und jetzt haben wir gelernt, dass Sie, Frau Wehling, ja auch mal Journalistik studiert haben. Deswegen vielleicht ein bisschen unverfroren die Frage, wie Sie den Zusammenhang zwischen politischem Framing und Journalismus fassen. Weil die Beispiele, die wir diskutiert haben, und auch Herr Delius hatte nochmal Social Media und den Wahlkampf angesprochen, nicht umsonst ist es auch der Populismus, der gerne die sozialen Medien als direkt vermittelte Kommunikation auch nutzt. Insofern, wie fassen Sie sozusagen diesen Zusammenhang, der, ich weiß, komplex sind, aber Sie wissen bestimmt, welche Idee dahinter steckt. Dankeschön.
Ich glaube, Frau Wehling, da können Sie direkt antworten.
Direkt, okay. Mhm. Ja, also natürlich, Framing ist ja, und ich richte mich ja auch in meiner Arbeit viel an Journalisten und an die Medien und an die Berichterstattung, denn ich denke, dass das Framing in dem Journalismus zentral ist. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt den Meinungsjournalismus und wer Meinungsjournalismus betreibt, der hat natürlich, tut gut daran, solche Worte und Ideen zu nutzen, die seiner Meinung wirklich gut entsprechen. Also wenn ja jemand ein Meinungsstück schreibt zum Thema humanere Flüchtlingspolitik und dann fällt irgendwie in jedem dritten Absatz der Flüchtlingsstrom und die hereinströmenden Flüchtlinge und wir sind bei diesen gefährlichen Wassermetaphern, wo Deutschland kurz vorm Untergang steht und wir müssen die Schotten dicht machen. So, das ist das eine. Für jemand, der in der Berichterstattung und vor allem in der politischen Berichterstattung transparent informieren möchte, der kommt aus der Nummer schlichtweg nicht raus, dass er sich nicht so einfach machen kann und sagen kann, ich nehme einfach ein Schlagwort, das hier in der Debatte stattfindet und tue so, als ob das objektiv ist. Sondern derjenige müsste dann tatsächlich immer schauen, zum Beispiel beim Text zum Thema Flüchtlinge, schreibe ich von Flüchtlingen oder schreibe ich von Menschen auf der Flucht? Schreibe ich von der Flüchtlingskrise oder schreibe ich von der Aufnahmekrise in Deutschland? Und wie Sie das dann als Journalist, Journalistin letztendlich entscheiden und wie das mit Ihrem Arbeitsalltag funktioniert und wie lang so ein Text sein kann und wie man das vielleicht strategisch aufbaut, Oder dass man auch mal bestimmte Framings auf die Metaebene holt als Journalist und sagt, hey, Moment mal, wir sprechen hier alle vom Flüchtlingsstrom, was ist denn da los? Macht euch mal klar, was wir damit transportieren. Und jeder, der sagt, ja, ich finde das auch, dass die Flüchtlinge eine Gefahr sind und wir gehen alle unter, wunderbar. Aber jeder, der sagt, na, so denke ich eigentlich nicht über die Angelegenheit, dem haben sie damit natürlich ungemein geholfen, da ein bisschen mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen in dem Moment.
Da drüben ist eine Frage, hier ist auch der Herr hat schon das Mikrofon. Ich schlage vor, wir fassen das dann zu zwei Fragen zusammen, dann können wir es ein bisschen bündeln. Wenn Sie vielleicht auch sich kurz vorstellen und dann Ihre Frage stellen.
Thomas Kornig vom Bundesamt für Familie, zivilgesellschaftliche Aufgaben. Ich habe heute Morgen MoMA, Morgenfernsehen gesehen und dort war der Generalsekretär der CSU. Meine Frage ist, ob der bei Ihnen studiert hat, denn mit diesen Framings gearbeitet. Irgendein Parteitag der CSU muss wohl dieser Tage anstehen. Ich habe das gar nicht
Wochenende.
Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen. Jedenfalls baut er ein Framing auf Flüchtlingsschwämme, Obergrenzen und dann das, was Sigmar Gabriel, den hat er ja dann vor sich mit seiner rot-rot-grünen Angst vor dem roten Kommunismus, also was uns dort auf uns zukommt. Ich hatte den Eindruck, dass er das begriffen hat und genau in dieser Weise auf der politischen Ebene arbeitet. Würden Sie dem zustimmen? Also ohne, dass Sie wahrscheinlich ihn heute Morgen gehört haben.
Könnte man kurz mit Ja oder Nein antworten?
Na ja, auf welche Frau? Also bei uns studiert hat er nicht. Das wäre mir aufgefallen. Das hätte ich dann gemerkt.
Hat in Ungarn studiert, glaube ich.
Womöglich ihr Buch gelesen.
Fakt. Vorsicht, Fakt. Das Lachen war Fakt. Aber ich habe es bewusst so gesagt.
Aber ich denke sicher, dass einige Politiker in Deutschland, auch in Europa, das Framing besser umsetzen als andere derzeit. Und ich habe große Hoffnung, dass es im Wahlkampf ein bisschen ausgeglichener wird.
Bei Ihnen, Frau Schmieding, ist eine weitere Frage, bitte.
Hallo, Steffen Bodenmiller, mein Name. Ich bin so ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, über das Ende der Aufklärung. Ich habe immer eigentlich daran geglaubt und merke plötzlich, wir haben dem nicht mehr so wirklich was entgegenzusetzen, wenn das stimmt, was Sie sagen. Ich bin Altphilologe, ich habe aus meiner Beschäftigung gerade mit älteren Texten präsent, dass es mal eine Phase gab, die wir mit der Person Sokrates assoziieren, wo es genau einen Umbruch gab von der Sophistik, also von eigentlich einer stark rhetorisch über Assoziationen geprägten öffentlichen Diskussion hin zu einer rational geführten Diskussion. Gibt es da Hoffnung? Ja, können wir, wie sieht der zweite Sokrates aus vielleicht?
Also bevor wir jetzt da in die Diskussion kommen, Sokrates vor Sokratika, aber ich nehme die Frage mal ganz konkret hier an alle auf dem Panel. Was das Ende der Aufklärung angeht. Frau Widing hat das ja sehr pointiert und wird mal jetzt ausdrücklich nicht mit Ihnen beginnen, obwohl Sie angesprochen sind direkt. Aber Herr Fricke, Sie steigen ein.
Ich muss dazu was voraussetzen. Als Sie sagten, ich bin auch Berater, mache Kommunikationsberatung. Das Entscheidende, worauf Sie anspielen, Sie sind jemand, der sich entschieden hat, dafür zu sagen, ich will lange Texte lesen, ich will sie verstehen. Jetzt müssen wir Menschen aber doch für uns einmal sehen, wo wir eigentlich herkommen. Wir sind eigentlich optische Wesen. Wir sind so groß geworden und ich kann Ihnen das an einem einfachen Beispiel mitgeben, das, was wir bei uns auch nutzen. Wenn Sie hier in die Gegend gucken und sich angucken, was Sie hier sehen, dann nehmen Sie auf. Augen zumachen können Sie es merken. Wenn ich Ihnen sage 47, 28, 34, 53 und sage, wiederholen Sie es nochmal bitte schnell, dann können Sie es akustisch merken, aber Sie haben schon Schwierigkeiten dabei zu sagen, wie merke ich es mir wirklich, weil Ihr Denken da anders getriggert ist. In einer Gesellschaft, in der wir leben, in der optische Information jetzt zum ersten Mal überall möglich ist, schnell, kurz, bündig, verändert sich die Bereitschaft zu tieferem Nachdenken. Deswegen stimme ich dem ausdrücklich zu und das erleben wir auch an ganz vielen Stellen, wenn wir Kommunikation machen. Habe ich die richtigen Bilder, komme ich schneller ins Gehirn, bleibt es auch länger haften, wird für die Politik auch gelten. Die Frage ist aber dann nicht zu sagen, wie kriege ich den Menschen jetzt wieder anders umerzogen, weil sein Gehirn doch immer auf das Optische besser reagiert, sondern ich muss mir dann überlegen, wenn ich der Aufklärung weiterhin folgen will, Welche Bilder setze ich? Wie viel Gedanken mache ich mir darüber, andere Bilder kaputt zu machen? Also müsste sich zum Beispiel, glaube ich, Frau Clinton sehr viel mehr mit ihrem Titel darüber beschäftigen, wie mache ich den unsauber oder wie mache ich den, der sich als Saubermann darstellt, eigentlich unsauber und mache genau das Gegenteil. Das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. Das andere, sage ich ehrlich, hört sich frustrierend an, aber wir werden in einer Gesellschaft, wo das Internet uns so viele Bildermöglichkeiten überall jederzeit gibt, werden wir anders denken müssen.
Herr Grimm, dazu noch in aller juristischen Knappheit?
Gar keine juristische Aussage. Ich denke, das, was Frau Bieling heute gemacht hat, so wie ich das verstanden habe, war ja ein hervorragender Teil von Aufklärung. Wir werden aufgeklärt über die Bedingungen, unter denen Politik heute stattfindet. Und dann können wir uns darauf einstellen oder nicht. Aber es ändert ja nichts daran, dass wir politisch Probleme zu lösen haben und dafür sinnvolle Lösungen finden müssen. Die Kommunikation darüber, die Verständigung darüber wird sich ändern, ganz offensichtlich.
Wir haben eine ganze Menge Wortmeldungen jetzt, was uns sehr, sehr freut. Das will ich gleich mal sagen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es mir gelingt. Deswegen seien Sie nicht unzufrieden, wenn ich das nicht in der Reihenfolge, wie Sie jetzt als die richtige empfinden. Das kann ich jetzt nicht so genau rekonstruieren. Aber die Kolleginnen hier im Plenum, vielleicht, wenn Sie... Ah, da ist schon ein Herr mit Mikrofon. Dann legen Sie gleich los. Ich würde Sie aber bitten, machen Sie es kurz. Stellen Sie eine Frage, dann nehmen wir noch zwei dazu, damit wir uns ein bisschen sortieren können.
Ich hoffe, man kann es kurz beantworten. Adrian Tietz vom Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr. Frau Wehling hat das eben erläutert, die hochstrategische Sprache im Wahlkampf von Donald Trump. Ist das jetzt, sagen wir mal, eine natürliche Veranlagung des Kandidaten oder steckt da ein Reason Think Tank dahinter, der das sich ausdenkt? Das ist einfach nur mal eine ganz einfache Frage.
Klare Frage, merken wir uns. Hier noch eine dazu, bitte.
Ja. Amal Wiegel, Hörfunkrat im Deutschlandradio. Ich habe begriffen, dass die Viertklässlersprache also was ganz Wichtiges ist. Sie haben aber eigentlich Beispiele gebracht, wo Progressive sich ein bisschen schütteln. Das ist also irgendwo politisch nicht korrekt, in die Viertklässlersprache zu gehen. Sie ist nicht positiv besetzt. Wenn Sie sagen, das müssten eigentlich die Politiker, auch die was Gutes rüberbringen wollen, die Progressiven, lernen, können Sie uns Beispiele sagen? Von Guten, in Anführungsstrichen, von den guten Menschen, die diese Sprache beherrschen oder lernen sollten. Sie haben eigentlich bisher welche von Leuten, wo wir uns ja eher schütteln, genannt.
Klare Frage, vielen Dank, habe ich aufgenommen. Dann nehmen wir noch eine bitte hier von der Dame.
Mein Name ist Kirsten Hommelhoff, ich arbeite für die Stiftung Mercator. Wir sind eine große private Stiftung, die sich unter anderem mit dem Thema Europa auseinandersetzen. Und uns geht es darum, insbesondere für die Handlungsfähigkeit und Zusammenhalt Europas uns einzusetzen. Wir merken aber auch, dass das überhaupt nicht gut funktioniert, sowohl hier in Deutschland als auch jetzt beim Brexit. Ist sicherlich auch ein sehr schönes Beispiel für das Thema Framing, wie das insbesondere ja auch von Herrn Johnson und der Brexit-Kampagne besetzt wurde. Jetzt insbesondere an Sie, Frau Wehling, aber vielleicht auch an Sie, Herrn Fricke, weil Sie sich ja auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen, auch für die nächste Wahl. Wie kann man dieses Thema Europa so besetzen, gerade wenn es, wie Sie sagten, eben nicht mehr um das Erreichte geht, also nicht mehr um die Frage Frieden, Wohlstand, Gerechtigkeit. Wie kann man das Thema so besetzen, dass es positiv konnotiert ist? Wie müsste so ein Framing aussehen?
Perfekt, vielen Dank. Die drei Fragen. Ich komme noch mal zur ersten. Donald Trump, Naturtalent oder Strategie?
Sowohl als auch. Also sie kann natürlich viel Strategie, keine Frage. Also diese, vor allem die Land, wenn Sie sich seine Langzeitdiskurse angucken, sowas macht man nicht auch aus dem Bauch und auch so wie sie aufgebaut sind. Das ist strategisch aufgebaut. Auch wie er in der Vorwahl einen Gegner nach dem anderen ausgenockt hat, anfangen bei dem stärksten Gegner, Bush, ne? Und er hat die ja wirklich in kleinen Negativkampagnen einen nach dem anderen ausgenockt. Das ist alle Strategie, da hat ein richtig gutes Team, auch wenn es hier und da mal Unruhen gibt und Leute gefeuert werden. Aber natürlich kriegen sie eine Kampagne nicht gefahren, wenn der Hauptakteur der Kampagne nicht authentisch ist. Und Donald Trump ist authentisch. Da kann man sagen, was man will. Der macht viel aus dem Bauch raus, den nimmt man das ab, dass er so ist, wie er sagt, ne? For better or worse. Aber das ist ohne einen authentischen, Politik muss immer authentisch sitzen. Der Mensch muss das, was er sagt, auch authentisch verkörpern. Das macht er gut.
Ja. Die nächste Frage würde ich gerne an Sie geben, Herr Grimm, weil Sie das längste politische Gedächtnis haben. Positives Beispiel für erfolgreiche, gute Viertklässlersprache in der Politik.
Mir ist bisher nicht der Gedanke gekommen, dass Viertklässlersprache zur Lösung politischer Probleme und zur Vermittlung der Lösungen ausreichen würde. Darüber denke ich nach. Wir haben ja immer gesagt, dass Adenauer einen Wortschatz von 800 Wörtern hätte, so war es, glaube ich.
Hier wird gerade dazwischen gerufen, wir schaffen das.
Ja, zum Beispiel.
Herr Delius, dazu?
Aus Ihrer Sicht? Ja, wir schaffen das. Wir kennen ja auch noch andere, jetzt fällt mir gerade genau keiner der Sprüche ein. Wir kennen ja Plakatsprüche, die wir seit Jahrzehnten rezipieren aus der alten Bonner
Republik. Labor doesn't work,
ja,
zum Beispiel aus dem englischen Wahlkampf.
Das, ich glaube auch, wie gesagt, das ist alles nichts Neues, was wir jetzt hier erfahren. Auch zum Thema Ende der Aufklärung. Ich bin Frau Wehrling und allen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, aber dankbar, weil am Ende führt doch die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema und das Erklären dieser Muster dazu, dass nicht nur geborene Demagogen wie Herr Scheuer an die politische Spitze kommen und diese Instrumente nutzen können, ganz intuitiv, sondern auch andere die Möglichkeit haben, eben zur Aufklärung beizutragen, indem sie ihr Kommunikationsverhalten an das anpassen, was man heute weiß über die Funktionsweise von Menschen und einfach auch erklären können, was sie denn politisch machen und tun und warum sie es tun. Insofern, ich glaube, wir sollten vor diesem ganzen Framing keine große Angst haben. Wir sollten lernen, es zu nutzen und das vor einem politischen Hintergrund, der uns Begründung genug erscheint, es zu tun.
Aber es gibt ein Problem für Journalisten beim Framing, wo ich sehr gespannt bin. Wenn ich jetzt, alle, die jetzt journalistisch tätig sind und hier sind, so wie Sie jetzt auch, wenn Sie jetzt merken, ich berichte über eine Veranstaltung, wo ein Politiker etwas gesagt hat und ich erkenne als Journalist, dass er Framing betreibt. Ich muss als Journalist aber eigentlich darüber berichten, was er gesagt habe, weiß aber, wenn ich darüber berichte, was er gesagt habe, helfe ich ihm, sein Framing noch weiter zu setzen. Mache ich es dann? Kommentiere ich es? Qualifiziere ich es? Also das, finde ich, ist für mich jetzt jedenfalls auch aufgrund des Vortrags etwas, wo ich genau überlege, hat jetzt der Journalist nicht quasi jemandem geholfen, wo er es gar nicht wollte?
Die letzte Frage nehme ich noch auf, da müssen wir Schluss machen, weil wir sonst aus der Zeit laufen. Aber die würde ich gerne noch, auch Herr Fricke, mit der Bitte, kurze Antwort, weil ich glaube, das ging vor allem an Herrn Fricke, Europa positiv framen. Wie geht das? Offensichtlich, die Dame hat darauf hingewiesen, funktioniert das im Moment nicht so gut.
Nein, funktioniert deswegen nicht, weil es bei Europa nicht die Vorstellung gibt, dass es uns was bringt. Das ist wie mit der Ehefrau, von der man erst merkt, wie toll sie ist, wenn sie weg ist. Ja, auch hier jetzt wieder, das ist auch Framing, ich nutze ein Bild. Wir müssen dieses Bild, wie wichtig Europa für uns ist, können wir wahrscheinlich nur durch eine Angst herstellen, was mir nicht gefällt, nämlich indem man den Leuten mal klar macht, Leute, seid ihr euch eigentlich bewusst, dass euer kleiner scheiß Nationalstaat, auf den ihr zurück wollt, ein Furz in der Weltgeschichte in Zukunft ist und für die anderen nicht mehr interessieren wird und dass nur Europa uns die Möglichkeit gibt, überhaupt, dass unsere Werte noch bleiben. Das war jetzt hoffentlich nicht
zu blöd. Guck doch mal nach England sagen. Ne?
Ich denke, wir haben uns Herrn Frickes Vorschlag zum Framing auch notiert und schauen mal, ob es funktioniert dann. Ich möchte
mich also ohne die Kraftausdrücke.
Allen sehr, sehr herzlich bedanken. Auch gerne zunächst hier bei meinem Podium wirklich auch für den Mut und die Bereitschaft, keine Antworten zu geben, die einfach sind und wenn nötig auch darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, eben schwierige Antworten auf schwierige Fragen zu geben. Bei Ihnen für Ihre rege Teilnahme. Das hat uns auch deswegen hier großen Spaß gemacht. Und ich denke, Frau Schmieding, ich greife nicht vor, wenn ich darauf hinweise, positives Framing, Kaffeepause.
Wir alle werden gemeinsam nächstes Jahr besonders darauf achten, was die beiden Politiker hier vorne auf dem Panel alles so veranstalten mit uns, mit den Wählern.